ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es jetzt von Jesus Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich all das schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wir wollen nochmal still werden. Ja, wir wollen dir jetzt von Herzen Dank sagen, Herr Jesus Christus, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort aufschließt. Und wir bitten dich, dass du uns mit diesem Text das sagen möchtest, was auch für unser persönliches Leben wichtig ist. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre, allen Preis, allen Ruhm und allen Dank. Amen. Ja, wenn man diese 12 Verse durchliest, wenn man sich die nochmal so vergegenwärtigt, dann kristallisieren sich so 3 Themenkreise, 3 Themenblöcke heraus. Und zwar der erste ist ein zeitgeschichtlicher Themenblock. Ein zeitgeschichtlicher Themenblock, der häufig bei Paulus zu finden ist, nämlich dieses zeitgeschichtliche Problem der sogenannten Judaisten, wo also das Gesetz als Weg oder als zusätzlicher Weg zur Erlösung in der Gemeinde wieder ganz stark in den Vordergrund tritt. Und das macht er hier deutlich an den Versen 2 und 3. Liebe Geschwister, was war das Thema des Apostel Paulus? Wo schlug sein theologisches Herz? Ja, das war gerade dieses Thema. Das Thema der Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden. Großartig entfaltet, das wissen wir im Römerbrief. Und das ist für den Apostel Paulus auch die Mitte des Evangeliums. Und darüber nur zu reden, das ist zu wenig. Sondern wir müssen dieses Geschenk der Rechtfertigung, wir müssen es wirklich auch festhalten. Festhalten jetzt nicht nur im Sinne der Freude, sondern dieses Geschenk haben wir nicht unangefochten. Und dieses Geschenk muss gepflegt werden. Muss gepflegt werden, um es mal in einem Bild zu sagen, muss gepflegt werden wie eine Asphaltdecke, die ja nun ununterbrochen zerstörerischen Witterungseinflüssen ausgeliefert ist und so auch das Thema Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden, das ständig ungeistlichen, unbiblischen Einflüssen ausgesetzt ist. Das ist also dieser erste große Themenkreis. Dann der zweite große Themenblock, unschwer zu erkennen. Ja, er ist mehr oder weniger biografisch geprägt. Das sind diese Verse 4, 5 und 6. Und dann haben wir noch einen dritten Themenblock, einen dritten Themenkreis. Ja, er ist mehr oder weniger so Christus-orientiert, Christus-zentriert. Wo es also darum geht, dass wir auf dem festen Grund Jesus Christus stehen und es weiterhin darum geht, diesen Christus immer besser zu erkennen, ihn immer besser, ja, ihm immer mehr ähnlicher zu werden. Das sind dann die letzten Verse, die Verse 7 bis 12. Und so, liebe Geschwister, wollen wir heute Morgen mal an dieses doch recht interessante Thema herangehen. Also zunächst mal zu diesem ersten Themenkreis, zu diesem zeitgeschichtlichen Themenkreis. Ja, und da müssen wir mal einen kurzen Blick in den Römerbrief werfen. Und da verdeutlicht uns ja der Apostel Paulus im Römerbrief 2 in dem Kapitel 6, dass jeder Mensch ohne Ausnahme, ja, gegeben wird nach seinen Werken. Und das gilt sowohl dem Juden als auch dem Heiden. Und das Einzige, weil es ja eben kein Ansehen der Person vor Gott gibt. Und das Einzige, was den lebendigen Gott interessiert, ist auch nach Römer 2, Vers 13, dass nicht derjenige vor Gott gerecht ist, der das Gesetz hört, sondern derjenige, der das Gesetz tut, der ist gerecht. Also die entscheidende Frage: Ja, wo ist der Täter des Gesetzes? Wo ist er? Und da konnte Paulus damals im ganzen jüdischen Umfeld, und da können wir auch heute im ganzen heidnischen, ja sogar auch im heidnischen Umfeld suchen, wir werden niemanden finden, der ein Täter des Gesetzes ist. Und deswegen konnte der Apostel Paulus sagen, um nochmal eine Stelle aus dem Römerbrief zu zitieren, und zwar aus Römer 3, Abvers 9, konnte er also wirklich schreiben, dass alle ohne Ausnahme, Juden und Heiden, wirklich unter der Sünde sind. Da ist niemand, der etwas Gutes tut, da ist niemand, der gerecht ist. Das heißt letztendlich keine Chance, aufgrund der Gesetzesgerechtigkeit zu Gott zu kommen. Und das Problem haben wir bis heute und wird auch in Zukunft so sein, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. So, und jetzt hat der Apostel Paulus da Menschen im Visier, die eben diese Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden nicht festhalten, sondern bewusst oder unbewusst es ergänzen. Und der Apostel Paulus gebraucht ja für uns da, ja, ich sag mal so, recht gewöhnungsbedürftige Vokabeln für diese Menschen. Er bezeichnet sie ja als Hunde. Und je nachdem, was sie da für eine Bibelübersetzung haben, bezeichnet er sie weiterhin noch als böswillige Arbeiter, als Unruhestifter und als solche, die die Zerschneidung sozusagen praktizieren. Was das bedeutet, werden wir nachher noch sehen. Nur dieser Sprachgebrauch, diese Vokabeln, sie müssen uns nicht unbedingt überraschen. Wir haben ja vorhin in der Gebetsgemeinschaft, haben wir ja in dieser kurzen Lesung gehört, die Geschichte von diesem kananäischen Weib. Und da wissen wir, dass selbst Jesus Christus in diesem Sprachgebrauch zu Hause war. Er gebrauchte ja da auch an dieser Stelle diesen Begriff von Hunden. Also insofern muss uns das nicht unbedingt überraschen, dieser Sprachgebrauch. Warum, liebe Geschwister, warum ist das Thema der Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden für uns so wichtig? Ich denke, aus mehreren Gründen. Und zwar einmal, weil wirklich daran deine und meine Heilsgewissheit hängt, die du nur allein über dieses Geschenk bekommst. Das ist der erste wichtige Grund. Der zweite Grund natürlich, weil du damit Gott entehrst, wenn du an diesem Geschenk nicht festhältst. Und drittens, weil du eben ein ganz, ganz großes Risiko eingehst, wenn du dieses Geschenk von Gott nicht akzeptierst. Und weil du dann in der großen Gefahr stehst, in der ganz großen Gefahr stehst, ja wirklich aus seiner Gnade zu fallen. Nicht, weil jetzt irgendwelche Sünden da in deinem Leben passiert sind, sondern weil du nicht mehr auf dem Boden der Gnade Gottes stehst. Und aus den Gründen ist das Thema der Rechtfertigung der Gottlosen allein aus Gnaden so wichtig für uns. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wo passiert das bei uns? Wo passiert das noch bei uns? Wo sehen wir sowas noch in unserem Kulturkreis? Wo sehen wir so etwas? Wir leben ja nicht mehr in einem judaistischen Umfeld. Nee, und das Problem ist ja mit der Reformation für uns ja auch nicht erledigt. Und trotzdem eben diese Frage, wo passiert das bei uns? Und ich denke, das haben wir alle sicherlich oder der ein oder andere alles sicherlich schon mal erlebt. Und zwar dann, wenn ein Mensch nachträglich zum Christen gemacht wird. Und wo erlebst du das? Du erlebst das bei Beerdigungsansprachen. Vielleicht hat das der eine oder andere wirklich schon erlebt. Du erlebst das bei Beerdigungsansprachen. Ganz klar, es ist nicht unsere Aufgabe, über den Verstorbenen irgendwie zu urteilen. Aber wir haben ihn auch nicht nachträglich zu einem Christen zu machen, wir haben ihn auch nicht nachträglich in die Liste der Gerechtfertigten zu schreiben, was weiß ich, aufgrund seines Taufbekenntnisses, aufgrund seiner Gemeindezugehörigkeit und was es da sonst noch so gibt. Und das erlebst du in der Tat hin und wieder bei Beerdigungsansprachen. Und das hat alles nichts mit der Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden zu tun. Gar nichts. Wo erlebst du das noch? Wo erlebst du das noch? Da sind gläubige Eltern in einer Gemeinde, die natürlich ein ganz großes Interesse, oder sagen wir besser, die ein ganz großes Anliegen haben, dass auch ihre Kinder zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und dann kann es passieren, dass diese Kinder quasi stellvertretend zu Christen gemacht werden. Indem man dann solche Sätze hört, ja, der Opa hat die Gemeinde gegründet und der Vater ist Ältester und der Onkel, der ist auch noch Kassenwart. Das heißt, dass diese Kinder irgendwie, wenn man ganz großzügig denkt, mit im christlichen Bereich sind. Aber auch das, liebe Geschwister, hat nichts mit der Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden zu tun. Und das Letzte kennen wir auch. Das Letzte kennen wir auch, liebe Geschwister, dass wir fälschlicherweise meinen, den christlichen Glauben an äußerlichen Formalismen derart festzumachen, und solche können eben sein, wie wir vorhin schon einige gehört haben, Taufbekenntnis und Konfirmation und Gemeindezugehörigkeit, Engagement in der Gemeinde, Spendenhöhe, Kleiderordnung, Formen des Gebetes, Abstinent und was es da alles noch so gibt. Dass man das an diesen Formalismen derart festmacht und sagt, ja, das ist einer, der Christ ist. Liebe Geschwister, auch das hat mit der Rechtfertigung des Gottlosen aus Gnaden nichts zu tun, absolut nichts zu tun. Also lassen wir uns dieses wichtige Thema, das bitte nicht wegrücken. Mögen die Konzepte auch noch so fromm sein, mögen sie auch noch so fromm sein. Lassen wir dieses Thema nicht wegrücken. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, jetzt sagt er natürlich einen Satz, ich denke mal für die Leser und für die Zuhörer damals, ja, kann das schon wie eine Ohrfeige geklungen haben, dass er nämlich jetzt sagt hier, wir sind die wirklich Beschnittenen. Es ist ja schon mal gut und hilfreich, dass es der Mann sagt, der ein Jude war, der Römer 9 bis 11 geschrieben hat und der das ja auch zuvor schon so angekündigt hat. Und da müssen wir nochmal auf den Römerbrief zurückgreifen und zwar auch auf das Kapitel 2 ab Vers 28 folgende. Da sagt er es ja, nicht der ist ein Jude, der es nur nach außen hin ist Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird, sondern der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt eben nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wir kennen ja das Alte Testament. Das war ja die Klage der Propheten, dass sie gesagt haben zu dem jüdischen Volk, dass er dem lebendigen Gott immer und immer wieder davongelaufen ist, dass sie zu dem Volk gesagt haben, äußerlich habt ihr alles, äußerlich macht ihr euren ganzen frommen Zirkus, aber eure Herzen sind fern von Gott. Das war ja das Problem des jüdischen Volkes. Sodass der Apostel Paulus später dann im Römerbrief sagen konnte, so sinngemäß, verlasst euch nicht auf eure äußere Volkszugehörigkeit, sondern ihr braucht eine innere Zugehörigkeit. Und liebe Geschwister, wie war das denn bei Abraham? Wie war das denn bei Abraham? Da war doch zuerst die von Gott gegebene Bundeszusage, diese einseitige Bundeszusage. Und dann die von ihm, dem Abraham, gegebene Rechtfertigung aus dem Glauben. 1. Mose 15, Vers 6. Ja, das war sozusagen die Beschneidung am Herzen. Das war die Beschneidung am Herzen, gewirkt durch den Geist. So, und die äußere Beschneidung, liebe Geschwister, ja, das äußerliche Zeichen dieses einseitigen Bundes, nämlich die Beschneidung eines jeden Männlichen, das kam ja erst danach. 1. Mose 17, Abvers 10. Und so ist es auch im Neuen Bund. Die Reihenfolge ist also da entscheidend. Nicht, da hat der lebendige Gott am Kreuz auf Golgatha in Jesus Christus eine Entscheidung getroffen, hat quasi mit dir einen einseitigen Bund geschlossen. Und dann bist du irgendwann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Und seitdem gilt also wirklich, dass du gerechtfertigt bist, nicht aufgrund des Glaubens. Das entspricht 1. Mose 15, Vers 6. Ja, und jetzt das äußere Zeichen, jetzt aber natürlich neutestamentlich, das ist die Taufe. Die Taufe bezeugt das äußerlich, was innerlich an ihr geschehen ist. Also die Reihenfolge ist eben ganz entscheidend. Und diesen Gedankengang, liebe Geschwister, den nimmt der Apostel auf, wenn er jetzt sagt, ja, wir sind die wirklich Beschnittenen. An uns ist diese innerliche Beschneidung, ist die geschehen, nicht als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Mit der Folge, dass wir jetzt dem lebendigen Gott unter der Leitung seines Geistes dienen. Und dass wir uns eben nicht mehr auf unsere Vorrechte, nicht mehr auf unsere eigenen Leistungen verlassen, sondern schlicht und einfach ganz allein auf den Herrn Jesus Christus. Und damit ist natürlich auch der ganze furchtbare religiöse Druck weg, irgendetwas machen zu können, sollen, dürfen, damit mir der lebendige Gott gnädig ist. So, und das alles, liebe Geschwister, was der Apostel Paulus da den Philippern gesagt hat und was wir jetzt gehört haben, das alles macht er jetzt an seinem eigenen Beispiel deutlich. Und damit kommen wir zu diesem zweiten großen Themenblock, dieser biografisch geprägte Themenkreis. Das macht er jetzt also alles deutlich an seinem eigenen Beispiel, indem er sagt, ich, liebe Geschwister, ich bin doch das beste Beispiel für das, was ich euch gerade alles erklärt habe. Wenn sich irgendeiner etwas einbilden könnte auf seine religiös gelungene Biografie, dann bin ich es doch, Paulus. Ich habe doch eine Top-Biografie. Ich bin am 8. Tage beschnitten, also nach 1. Mose 17 bin ich drin. Ich gehöre zu dem Volk Gottes. Ich bin aus dem Stamm Benjamin und ich bin ein Hebräer von Hebräern, was heißt, ich bin ein Hebräer mit rein echten hebräischen Vorfahren. Und er sagte, meine lieben Geschwister, das allein würde schon genügen. Das allein würde schon genügen. Aber dann bin ich noch dieser Vereinigung beigetreten, die es besonders ernst meint, nämlich den Pharisäern. Das heißt, ich gehöre nochmal zur Elite innerhalb der Elite. Und dann habe ich mir innerhalb der Elite noch ein Püstchen erworben und habe mir Lorbeeren verdient, indem ich mit brennendem Eifer versucht habe, diese Christenbrüder auszuräumen, auszuräuchern. Und dann sagt er weiter, nach dem äußeren Verständnis des Gesetzes kann mir niemand einen Gesetzesbruch vorwerfen. Wenn irgendjemand eine Chance gehabt haben könnte, dann wäre ich mit ganz vorne gewesen. Aber Paulus, warum bist du denn dann kein Täter des Gesetzes gewesen? Antwort: Weil ich das Gesetz erst verstanden habe, als der Heilige Geist mir die Augen geöffnet hat. Ich war in der Tat vorher im guten Glauben, dass ich ein Täter des Gesetzes wäre, dass ich es in der Tat halten könnte. Aber nun hat der Heilige Geist mir dafür die Augen geöffnet. Und aufgrund dieser persönlichen Biografie, aufgrund dessen, was da vor Damaskus, vor allen Dingen auch was da nach Damaskus alles passiert ist, kommt es, und ich hoffe, wir spüren das, kommt es jetzt zu einer völligen Umkehrung seiner bisherigen Werteskala. Er sagt das ja hier. Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben jetzt aus der Sicht Jesus Christus mir nur Verlust gebracht, sind Dreck, Müll, Abfall, wie er sagt. Und das hast du doch auch erlebt. Das hast du doch auch erlebt, als du zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Da ist es doch auch Schritt für Schritt zu einer Umkehrung deiner bisherigen Werteskala gekommen. Gott, Jesus, Kreuz, Gemeinde, das waren doch vor der Bekehrung Begriffe, tja, die spielten doch für dich eine untergeordnete Rolle, in deiner Werteskala ganz unten angesiedelt. Und im Laufe deiner Nachfolge sind sie immer weiter nach oben gekommen, diese Begriffe. Nicht Bibel, dieses uralte, verstaubte Buch, kommt plötzlich aus dem untersten Geschoss in die höchsten Etagen, weil du nämlich merkst, dass der lebendige Gott darin mit dir spricht. Oder nehmen wir ein weiteres Beispiel. Mission mag für dich vielleicht ein furchtbares Wort gewesen sein. Man ist es ja bis heute noch. Ist ja fast wie Totschlag, wenn man über Mission, Evangelisation unter Muslimen bzw. Juden spricht. Aber jetzt merkst du, jetzt erkennst du die Chance, was Missionen betrifft, ja, dass du dem Menschen ein Stück Wegweisung zum Heil sein darfst. Oder nehmen wir das Volk Israel. Ich weiß nicht, wie du vor deiner Bekehrung dazu gestanden hast. Vielleicht hast du dich geärgert über dieses Volk. Ja, vielleicht hast du es sogar gehasst. Und jetzt auf einmal kannst du sogar für dieses Volk beten. Oder deine Vorstellungen über Moral, Ethik, deine Vorstellungen über gute Werke, ursprünglich doch ganz oben angesiedelt, hast dir vielleicht selbst auf die Schulter geklopft, was du für ein toller Kerl bist. Und plötzlich merkst du, meine eigene Vorstellung darüber, nichts nütze in Gottes Augen. Dreck, Müll, Abfall. Und so könnte man natürlich noch viele, viele, viele weitere Beispiele finden. Aber die sollen genügen, um zu zeigen, dass es auch in deinem Leben, als du zum Glauben gekommen bist, wenn auch Schritt für Schritt, aber zu einer Umkehrung deiner Werteskala gekommen ist. Und jetzt greift der Apostel Paulus aus seiner Werteskala einen Punkt, greift er jetzt heraus. Und damit kommen wir zu diesem letzten Themenblock, zu diesem letzten Themenkreis, nicht diesem Christus-zentrierten Themenkreis. Er greift jetzt auf seiner Werteskala, die sich also vollkommen verändert hat, greift er jetzt einen Punkt heraus und sagt, mein tiefster Wunsch ist es, alles aufzuwenden, diesen Christus besser zu erkennen und immer mehr zu gewinnen. Und das ist für ihn nicht nur ein evangelistisches Thema in dem Sinne, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen, sondern er möchte Christus mehr erkennen, er möchte Christus gewinnen in der Rechtfertigung, Vers 9, in der Heiligung, Vers 10, in der Vollendung, Vers 11. Diesen Christus, den er vor seiner Bekehrung vehement bekämpft hat. Und liebe Geschwister, wenn die Rechtfertigung biblisch nicht richtig erkannt, nicht richtig verstanden wird von uns, dann kommt es zur Mischreligion, wo Jesus Christus ja noch so eine gewisse Rolle spielt. Wenn Heiligung auf sich ein wenig verbessern reduziert wird, dann bleibt nur noch ein bisschen Moral übrig. Und wenn ich dieses Thema Vollendung nicht verstehe, dass ich mein Lebensziel nur bis zu meinem irdischen Tod stecke und nicht darüber hinaus, ich somit also nicht diese lebendige Hoffnung habe, tja, dann wird vielleicht nur noch am Friedhof von Hoffnung gesprochen. Also das muss ich so sehen. Und an diesem Satz, den der Apostel Paulus da gesagt hat, an diesem Satz, ich möchte Jesus Christus immer besser erkennen, ich möchte ihn immer mehr gewinnen. An diesem Satz, da merken wir, dass er sich ja in gewisser Weise so an der Verkündigung Jesu Christi orientiert. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Textbezügen. Zum Beispiel dieses Gleichnis von dem Schatz im Acker, dieses Gleichnis Jesu vom Schatz im Acker und von dieser kostbaren Perle, wo derjenige, so wie es Paulus hier sagt, derjenige alles aufwendet, um diesen einen Schatz, um diese eine Perle zu bekommen. Oder nehmen Sie das Gleichnis von dem reichen Kornbauer. Vermeintlich alles gewonnen. Doch was für ein Verlust am Ende. Du Narr. Noch heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem gehört das dann alles, was du dir da angehäuft hast? Oder die ganz allgemeine Aussage von Jesu Christi, wer meint, sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und das, liebe Geschwister, das hat doch der Apostel Paulus in seinem Leben ganz praktisch erlebt. Ganz praktisch erlebt, nachdem er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Das, was ihn da so als Persönlichkeit ausgemacht hat, ist plötzlich weg. Nicht der Respekt in der Theologeninnung unter den Pharisäern ist weg, das Ansehen im Volk ist weg, man würde sagen, maximaler Verlust. Und Paulus sagt, nein, 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 ich habe Jesus Christus. Ich habe Jesus Christus und den möchte ich jetzt gewinnen in der Rechtfertigung, in der Heiligung und in der Vollendung. Ja, er möchte ihn gewinnen in der Rechtfertigung. Und er sagte ja in unserem Text, ich will nichts mehr wissen. Ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf dieses Gesetz beruft und die ich mir durch eigene Vorrechte, durch eigene Leistungen erwerbe, sondern ich will mich jetzt nur noch auf die Gerechtigkeit verlassen, die allein durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Ich will mich nur noch auf die Gerechtigkeit verlassen, die von Gott herkommt, deren Grundlage also der Glaube ist. Und jeglich anderes Denken, jeglich anderes Verhalten ist für mich Dreck, Müll, Abfall. Und liebe Geschwister, das so, in dieser krassen Form, was ja richtig ist, das in dieser krassen Form zu sagen, heute zu sagen, kann natürlich schwierig sein, kann natürlich gefährlich sein. Besonders dann, wenn viele gute Menschen zusammenkommen. Und das meine ich jetzt im Ernst mit guten Menschen. Und die gibt es ja in der Tat in unserem Umfeld. Gibt es manche gute Menschen, wo wir sagen würden, oh, Da könnte ich das ein oder andere für mich doch noch lernen. Aber es kann gefährlich sein, so etwas zu sagen, wenn solche Menschen da zusammenkommen, solche guten Menschen. Liebe Geschwister, was ist denn mit einem Mann wie Nikodemus, der sein Leben auf eine Art und Weise geführt hat, dass man ethisch und moralisch kaum hinterherkommen würde? Aber zu dem Jesus Christus ohne mit der Wimper zu zucken sagen konnte: Mein lieber Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, hast du keine Chance, in das Reich Gottes zu kommen. Das, was du bisher an geistlichen Dingen produziert hast, ist, so hart es klingt, Müll, Abfall, Dreck. Liebe Geschwister, was ist mit dem reichen Jüngling, diesem sympathischen Mann, der doch versucht hat, ein Leben nach klaren ethischen, moralischen Maßstäben zu führen? Und der ohne rot zu werden sagen konnte: Ja, das habe ich doch alles gehalten. Das habe ich doch alles gehalten. Und dann hat Jesus Christus seinen Götzen erwischt und ihm gesagt: Mein lieber Freund, geh hin, verkaufe alles, gib es den Armen und dann schauen wir mal weiter. Liebe Geschwister, was ist denn mit den vielen, vielen, vielen guten Menschen, die um uns herum leben? Gilt für die das wirklich, was hier in Philipper 3 gesagt ist, das, was sie an geistlichen Dingen, vermeintlich geistlichen Dingen da produzieren, was sie sich an Ethik, Moral und an guten Werken da zusammen basteln? Ja, gilt das für sie, dass man sagt, ist alles Dreck aus der Sicht Gottes, alles Dreck, alles Müll, alles Abfall? Da merken wir, da knistert es doch, wenn wir das so lesen, hören, sagen. Das klingt doch so ganz anders, was normalerweise in unserer Gesellschaft so läuft. Nach heutigem religiösen, humanem Verständnis, ja, sind wir doch alle recht gut und anständig. Gut, wir brauchen vielleicht ein bisschen Sündenvergebung. Gut, wir brauchen ein bisschen Lebenshilfe. Wir brauchen auch ein bisschen Trost und ein bisschen mehr Ehrlichkeit stellen uns auch besser zu Gesicht. Aber im Großen und Ganzen läuft doch alles recht gut und anständig. Und der Apostel Paulus würde zu uns sagen: Aber meine lieben Geschwister, das alles hat doch mit der Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden doch überhaupt nichts zu tun. Moralische Maxime hatte ich doch vorher als Pharisäer genügend gehabt. Ich habe doch mein Leben nach wunderbaren, klaren, ethischen, moralischen Maßstäben gelebt. Aber das geschah alles unter dem Vorzeichen der Religion. Und jetzt habe ich, wenn ich es von Christus her betrachte, jetzt weiß ich, das ist alles Müll, das ist alles Abfall. So möchte der Apostel Paulus, so möchte er den Herrn Jesus Christus in der Rechtfertigung gewinnen. Aber er möchte ihn nicht nur in der Rechtfertigung gewinnen, sondern auch in der Heiligung. Und das, was der Apostel Paulus hier unter Heiligung versteht, ja, liebe Geschwister, hier Vers 10, das ist schon recht erstaunlich. Wenn er da sagt, er sieht den Christusgewinn, er sieht die Heiligung hier einmal in der Kraft der Auferstehung Jesu Christi und er sieht die Heiligung hier in der Gemeinschaft seiner Leiden. Aber zunächst mal, was die Kraft seiner Auferstehung betrifft, was die Kraft der Auferstehung Jesu Christi betrifft. Die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, ist dieselbe Kraft, mit der er jetzt Tag für Tag in deinem Leben wirkt. Das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Und wir fragen uns einmal, wo erlebst du wirklich heute die Kraft seiner Auferstehung? Wo erlebst du heute wirklich die Kraft seiner Auferstehung? Ich denke, zum ersten Mal hast du sie wirklich erlebt, als du zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist, auch wenn das schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Das war ein ganz, ganz, ganz starkes Zeichen seiner Auferstehungskraft. Warum? Ja, weil es im Grunde genommen ein Schöpfungsakt gewesen ist, dass da also mit der Bekehrung da ein neues Leben begonnen hat, weil es wirklich ein Schöpfungsakt gewesen ist. Aber wo erlebst du weiterhin heute wirklich die Kraft seiner Auferstehung? Ich denke, dass du Tag für Tag im Glauben leben kannst. Liebe Geschwister, wenn der Herr Jesus Christus auch nur für einen Tag seine Auferstehungskraft aus unserem Leben abziehen würde, ist Schluss mit Glauben. Es ist doch nicht so sehr, dass du glaubst, dass ich glaube. Ja, ich weiß, du sagst das so und ich sage das auch so, ich glaube. Aber so ist es doch im Grunde genommen eigentlich nicht. Es müsste doch eigentlich viel anders heißen. Wie hat Jesus Christus zu Petrus gesagt? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist es, liebe Geschwister. Das ist es doch, was dein Glauben Tag für Tag aufhält. Das ist es doch, dass du Tag für Tag im Glauben leben kannst. Er ist es, der den Lebensfaden wirklich festhält. So müssten wir es wirklich genau sehen. Und wo erlebst du noch? Wo erlebst du noch die Auferstehungskraft Jesu Christi? Die erlebst du doch auch darin, dass du jetzt wirklich ermächtigt bist, dass du jetzt wirklich in der Lage bist, ein vollkommen anderes Leben führen zu können. Das machst du doch nicht aus eigener Kraft. Das machst du doch nicht aus, was weiß ich, aus eigener Charakterstärke oder weil du so ein toller Kerl bist. Nein, es ist die Auferstehungskraft Jesu Christi, dass du jetzt in der Lage bist, die Tür zum alten Leben zuzuhalten, auch wenn sie sich immer mal wieder öffnet. Nicht? Und dass du jetzt ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi führen kannst, was du vorher gar nicht konntest und zum Teil auch gar nicht wolltest. Und dann erlebst du die Kraft seiner Auferstehung auch in dem Dienst, in den dich Jesus Christus gestellt hat. Dass ich zum Beispiel hier stehen und verkündigen darf, liebe Geschwister, ist auch ein Zeichen seiner Auferstehungskraft. Muss man ganz nüchtern sehen. Und als Letztes erlebst du auch noch seine Auferstehungskraft, dass du auch zum Ziel kommst. Dass du bei Jesus Christus ankommst mit deiner neuen Leiblichkeit. Da erlebst du es auch noch. Und das will uns also der Apostel Paulus also wirklich klar machen. So erlebt er die Heiligung. Weg von mir, hin zu Jesus Christus, hin zu seiner Auferstehungskraft. Ja, und jetzt sieht er die Heilung, jetzt sieht er die Heiligung auch noch in der Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, liebe Geschwister, können wir das auch noch so frisch, fromm, frei, fröhlich sagen? In der Gemeinschaft seiner Leiden? Zunächst müssen wir sagen, also das hat in keinster Weise etwas mit Masochismus zu tun. Das hat auch nichts mit einer falsch verstandenen Märtyrersehnsucht zu tun. Ganz klar. Aber was meint der Apostel Paulus, wenn er hier sagt, Gemeinschaft seiner Leiden? Blenden wir mal für einen kurzen Moment das Thema Märtyrer, das Thema verfolgte Gemeinde weltweit aus, was ja durchaus anklingt, wenn man von Gemeinschaft seiner Leiden spricht. Aber es sind zwei Bereiche, zwei Themen, Märtyrer, verfolgte Gemeinde weltweit, die in unserem Kulturkreis ja noch nicht so akut sind. Also blenden wir sie mal ganz kurz aus. Wo erlebst du in deinem Christenleben, was eigentlich so, wenn es normal läuft, wo erlebst du da wirklich Gemeinschaft seiner Leiden? Und Jesus Christus sagt es dir ganz deutlich. Er sagt nämlich, wenn du denselben Hass erlebst wie ich, und zwar deshalb, weil du nicht von dieser Welt bist. Nun muss man hier ein bisschen relativieren. Dieser Hass ist ja in unserem Kulturkreis noch nicht so dramatisch. Aber was man vielleicht sagen kann, dass du in gewisser Weise die prinzipielle Ablehnung in deinem Umfeld spürst. Dazu musst du stehen. Das gehört zum Christenleben. Und wir müssen da aufpassen, dass wir uns nicht in eine dass wir uns nicht in eine Harmonie- und Anerkennungssucht hineinsteigern, dass wir Jesus Christus verleugnen. Da müssen wir gewaltig aufpassen. Ja, wo erlebst du noch Gemeinschaft seiner Leiden? Dazu gehört auch, liebe Geschwister, dass du erlebst, dass du fremd bist. Dass du fremd bist. Ja, dass du in die heutige religiöse, humane Vorstellungswelt gar nicht mehr so richtig hineinpasst. Und dass diejenigen dich fremd finden, wie du darin lebst. Um es mal mit einem Begriff aus dem EDV-Bereich zu sagen, du bist nicht mehr kompatibel mit dem heutigen Gesellschaftssystem. Du bist nicht mehr kompatibel mit dem heutigen Gesellschaftssystem. Geistliche Dinge, wie täglich in der Bibel lesen, täglich zu Gott beten, regelmäßig Gottesdienst besuchen, für dich selbstverständlich, ist doch für die Mehrheit der Bevölkerung absolut fremd. Und wenn du dann noch ins Detail gehst und dann noch aus der Sicht der Bibel solche Themen behandelst wie Moral, Ethik, Ehe, Familie, ja, Gott, wer der Mensch ist und warum der Mensch überhaupt hier auf Erden ist und wohin die Welt steuert und wohin der Mensch steuert, dann merkst du erstmal, wie fremd und anders du in dieser Welt bist. Und dann merkst du auch weiterhin, wie dich die anderen so anders und so fremd empfinden. Und dann gibt es noch ein letztes, wo du auch Gemeinschaft hast an seinen Leiden. Und zwar hast du auch Gemeinschaft seiner Leiden, ja, am Skandal und an der Torheit des Kreuzes. Du weißt ja um die Bedeutung des Kreuzes und du stehst ja zum Kreuz. Das Problem des christlichen Glaubens ist nicht unbedingt, ja, die Bergpredigt. Sind auch nicht unbedingt die Wunder Jesu. Die kannst du belächeln oder die kannst du auch stehen lassen. Das Problem christlichen Glaubens ist auch nicht unbedingt die Diakonie. Das kann man ja durchaus begrüßen, wenn Menschen aus verschiedenen Religionen sich da sozial betätigen. Das Problem christlichen Glaubens ist auch nicht der lebendige Gott. Da kannst du dich mit ungläubigen Menschen auch noch unterhalten. Ja, ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das Problem christlichen Glaubens ist auch nicht unbedingt Jesus Christus. Nicht der von vielen als eine moralisch, ethisch hochstehende Persönlichkeit angesehen wird. Aber das Problem ist der gekreuzigte Christus. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Dass Menschen sagen, je nachdem von welchem Denken sie herkommen, vom griechischen Denken, vom jüdischen Denken, dass sie also sagen, das ist doch Torheit, das ist doch Schwachsinn, das liegt doch absolut neben der Spur, was da Jesus Christus gemacht hat, dass er sich da ans Kreuz bringen lässt und da für meine Sünden stirbt. Oder die Juden würden sagen, das ist doch ein absoluter Skandal, das ist doch abstoßend. Aber so hast du wirklich Anteil an der Gemeinschaft seiner Leiden. Natürlich, es ist in unserem Kulturkreis noch schwach ausgeprägt, dieser Anteil an der Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn wir da an Muslime denken, die zum echten Glauben an Jesus Christus gekommen sind und weiterhin in ihrem Land leben, und wir wissen ja, wir haben ja so manches schon darüber gelesen, was sie zu ertragen haben, dass sie das Christsein ganz anders erleben als wir. Also es ist bei uns momentan natürlich noch recht schwach ausgeprägt. Aber liebe Geschwister, wenn das schon überhaupt nicht mehr bei uns ist, ja, was ist denn dann passiert? Hat dann eventuell der gefährliche Angleichungsprozess in der Gemeinde stattgefunden? Moral und Ethik drinnen wie draußen sind gar nicht mehr verschieden. Wenn der Lebensstil drinnen wie draußen faktisch gleich ist, dann liegt das doch nicht daran, dass die Welt draußen freundlicher und christlicher geworden ist, sondern da müssen wir uns als Gemeinde eher hinterfragen, läuft da irgendwo was schief? Und dann noch ein letztes. Der Apostel Paulus möchte Jesus Christus auch noch gewinnen in der Vollendung. Und da ist er der festen Zuversicht, da hat er die feste Hoffnung, dass er unter denen sein wird, die auferstehen werden. Und die Auferstehung der Toten wird im Denken der Bibel immer weiter gefasst, ist nicht nur das eigentliche Sterben, sondern hat immer auch mit der neuen Leiblichkeit zu tun. Und deswegen steckt der Apostel Paulus sein Lebensziel nicht bis zum irdischen Tod, sondern darüber hinaus. Er hat die lebendige Hoffnung, dass er eines Tages bei Jesus Christus sein wird, in seiner neuen Leiblichkeit. Und das auch, gilt auch natürlich für uns. Ja, man möchte jetzt fast sagen, das sind so die drei Säulen der menschlichen Existenz, die wir jetzt gerade gehört haben. Ich bin gerechtfertigt allein aus Gnade. Ich stehe in der Heiligung und erfahre dabei die Kraft seiner Auferstehung und habe Anteil an der Gemeinschaft seiner Leiden und ich erwarte meine Vollendung, das heißt, bei Jesus Christus zu sein, mit meiner neuen Leiblichkeit. Jetzt wären wir eigentlich fertig. Ein Vers haben wir noch nicht besprochen, und zwar den ersten. Da gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Da sagt der Apostel Paulus, mich verdrießt es nicht, dass ich euch immer wieder dasselbe erzähle. Er sagt so sinngemäß weiterhin, dafür entschuldige ich mich auch nicht und das ist mir auch nicht peinlich. Ich sage es euch jetzt noch einmal, wie sollt ihr wirklich feststehen? Und er sagt, ihr sollt über alle Maßen sollt ihr glücklich sein, dass ihr gerechtfertigt seid, allein aus Gnaden. Und dann sollt ihr in einer echten Hingabe, sollt ihr wirklich Jesus Christus im Heiligen Geist dienen. Und ihr sollt auch bewusst leben in einer völligen Umkehr eurer alten Werteskala. Und zum Schluss sagt ihr, ihr sollt euch danach ausstrecken, diesen Christus immer mehr zu erkennen, immer mehr zu gewinnen oder wir können auch schlicht und einfach sagen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und das, liebe Geschwister, wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.